Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs? Stecken die schon wieder? Männer.
1:1 gegen den SSV Jahn Regensburg. Vor sage und schreibe 28.500 Zuschauern. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, ihr halt schon, liebe Hörer, es ist ein bisschen depressiv hier heute. Zu einer ganz neuen Ausgabe von Vorwärts nach Weit. Und ich begrüße quasi an meiner Seite, also emotional, mein ganz großes Herz, mein Fels in der Brandung, Tobias Gröbner. Hallo, schönen guten Abend.
Ach Tim, ich finde das so schön, wenn du sowas zu mir sagst. Also ich gewöhne mich da langsam dran. Guten Abend, Tim.
Ja, das müssen wir ändern.
Nee, das darf nicht. Nee, das darf bleiben. Das darf bleiben.
Ebenfalls in der Runde. Ganz, ganz neu auf der Podcast-Bühne. Ich begrüße ganz herzlich Lennart Wermke.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Schön, dass du Zeit hattest, dich mit den Schmuddelkindern mal zu treffen.
Wo es ja Samstag leider nicht geklappt hat.
Ja,
das stimmt.
Der Regen und die generell unübersichtliche Situation hat es leider unmöglich gemacht, dass wir uns bei Spaß gegen Stumpf nicht über den Weg gelaufen sind. Aber wir waren alle da und das war wichtig.
Ja, das stimmt. Das war wichtig.
Also wenn ich das raushöre, dann warst du im Stadion, ja?
Absolut, absolut. Und bis zur 78. Minute hatte ich auch richtig Spaß.
Ja, und jetzt auf 90 Minuten gesehen?
Boah, schwierig. Also, wahrscheinlich bin ich immer noch optimistischer als manche andere, weil ich erstmal fand, dass das spielerisch teilweise wirklich schon echt richtig gut aussah und auch Spaß gemacht hat und so. Aber am Ende ist es dann irgendwie auch nur Regensburg, ne? Und so ein Gegner, den musst du dann halt nochmal ein zweites oder ein drittes geben und dann ist da Ruhe im Karton. Und dann irgendwie nur 1-1 zu spielen oder fast noch zu verlieren, wenn das Ding von Philippe ans Lattenkreuz da reinfällt. Boah, also so richtig, war gut, dass Maschefest war hinterher und es noch das eine oder andere Getränk gab.
Ja, das ist Interpretationssache, ob das jetzt so gut war. Tobi, von dir weiß ich, dass du im Stadion warst, weil wir haben uns nämlich getroffen.
Wir haben uns
getroffen. Vor dem Spiel am Zwinger.
Das stimmt.
Im Containerdorf sozusagen. Und ich habe dich vorher gefragt, was du eigentlich tippst. Und da warst du dir relativ sicher, wir hauen die Regensburger weg.
Ja.
Jetzt ist meine Frage, war da Alkohol im Spiel?
Beim Tipp nicht, nein. Also ich bin davon aus, Lenny hat es ja auch gesagt, du musst die eigentlich schlagen. Also wenn du nur bei 96 bist und wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, ich meine, das sind alles gestandene Erstligaspieler, viele von denen waren im letzten Jahr auch schon auf dem Platz. Gut, das mag jetzt kein Qualitätsmerkmal sein, aber das sind gestandene Erstligaspieler und da musst du das Heimspiel gewinnen. Und deswegen war ich mir auch sicher, dass wir das gewinnen.
Ist es auch, oder wäre es auch wichtig gewesen, einfach um so ein bisschen diesen Druck von dem Stuttgart-Spiel, der dadurch entstanden ist, so ein bisschen runterzunehmen und halt Regensburg einfach mal so mit 3-4-0 nach Hause zu schicken?
Das wäre natürlich schön gewesen, aber mir hätte auch das 1-0 hätte mir auch gereicht. Das hätte ich auch genommen. Und aber letzten Endes gut, können wir froh sein. Lennart hat es gerade gesagt, wir können froh sein, dass wir nicht verloren haben. Gab ja nicht nur das Ding von Philipp, es gab den Elfmeter. Gut, auf der anderen Seite, Marvin Ducksch muss auch ein Tor machen. Also das. Ich bin jetzt nicht so euphorisch, wie Lennart gerade sich angehört hat. Also ich fand das spielerisch, phasenweise war es ganz okay. Aber trotzdem habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft und ein bisschen mehr erwartet. Und jetzt hast du halt Druck. Ne? Du hast zwei Spiele, du hast beide Spiele nicht gewonnen. Jetzt hast du Druck.
Aber ich glaube, also zumindest ist meiner Meinung nach Druck auch dann leistungsexplosionsfördernd so ein bisschen. Und ich bin ein bisschen auf der Seite von Lennart, muss ich sagen, weil ich habe mir das Spiel dann gestern nochmal in Ruhe angeguckt und muss sagen, dass es, ich weiß nicht, warum sie lachen, Herr Gröbner, aber ich habe es mir einfach, ich bin vorbereitet auf diese Sendung, ja, also mehr als sonst zumindest. Und ich musste auch sagen, dass mir da phasenweise wirklich vieles gefallen hat, also insbesondere jetzt Flora Muslia, da würde ich mal meinen, haben wir vermutlich den Unterschiedsspieler, den wir alle gesucht haben, und wenn ich mir mal anschaue, wie der mit dem Ball umgehen kann und was der teilweise mit den Gegenspielern gemacht hat, ich weiß nicht, wie Lennart das sieht und ich weiß auch nicht, wie Tobi das jetzt sieht, aber ich denke, dass das einer ist, wenn der den Weg so weitergeht, und ja, das waren jetzt erstmal so 90 Minuten, aber wenn er den Weg so weitergeht, dann ist das definitiv einer, der mal für ganz, ganz viel Geld zum anderen Club wechselt.
Ja, absolut. Und es gab ja in der zweiten Halbzeit, erinnere ich mich an einen Angriff, der über die linke Seite vorgetragen wurde. Über Linton, glaube ich, ging das von hinten rausgespielt, flach 5, 6 Stationen bis im Prinzip in den Rückraum der Regensburger Innenverteidiger. Da stand dann nur dummerweise keiner, aber das war ein richtig klasse vorgetragener Spielzug, der wirklich über 5 oder 6 Stationen flach mit einem klaren Plan, das sah einfach richtig gut aus. Und das am zweiten Spieltag, wo einfach eine Mannschaft irgendwie noch nicht ganz alle Automatismen drin haben kann. Und wenn man das vergleicht mit dem, was wir so in der letzten Saison ertragen haben, dann hat das schon geholfen, um einfach zu sagen, wow, ey, das sah ganz cool aus. Klar, haben wir Spiel am Ende nicht gewonnen, aber ich habe schon so das Gefühl, und das, da tue ich vielleicht, durch Mirko Slomka vielleicht in der Vorbereitungsphase noch Unrecht getan, aber man hat schon viel, viel stärker als in der furchtbaren Thomas-Doll-Zeit das Gefühl, die haben eine Idee, was sie machen wollen, unabhängig davon, wie viel schon klappt. Aber das finde ich erstmal, und das habe ich auch immer bei Breitenreiter gerne irgendwie gemocht, wenn man sieht, dass es zumindest eine klare Idee gibt, wie man die Gegner bearbeitet und dass es eine Philosophie gibt, wie man Fußball spielen will, das finde ich schon immer ganz ordentlich. Und bei 96 habe ich zumindest jetzt nach dieser Vorbereitung und den ersten beiden Spielen auch so das Gefühl. Und das, finde ich, ist erstmal aller Ehren wert in der zweiten Liga.
Mirko Slomka hat ja im Vergleich zum Stuttgart-Spiel ein bisschen was getan. Er musste natürlich der Osho-Gott, ja, ganz, ganz lieben Gruß an RedLawyer96 für einen beängstigenden Twitter-Trend. Wer das gerne wissen möchte, was ich damit meine, muss sich nur auf seinem Account mal ein bisschen rumtreiben. Aufgrund der roten Karte von Oschelek muss er ja zwangsläufig umstellen. Jetzt hast du als Trainer so mehrere Möglichkeiten. Ne? Du kannst den zweiten Linksverteidiger, der angeblich vom Wechsel nach Griechenland steht, einfach 1:1 gegen den gesperrten Spieler austauschen. Oder du stellst komplett um und spielst mit Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, so wie das Mirko Slomka jetzt in dem Fall gemacht hat. Jetzt hast du, Lennart, eben gerade den Linton angesprochen. Findest du, dass das etwas ist, was wir öfter von ihm sehen so sollten, so rein positionell und von dem, was damit in dieser Position dann auch von ihm abverlangt wird?
Er hat das ja auf der rechten Seite, glaube ich, letzte Saison manches Mal schon gespielt. So diesen offensiven Außenverteidiger. Ich weiß nicht, ob jetzt die linke Seite da vielleicht die für ihn bessere ist. Prinzipiell, glaube ich, wenn der Wechsel von Jannes Horn dann irgendwann in trockenen Tüchern ist, könnte der mit seinem Tempo jemand sein, der gerade diese Doppelposition einerseits in der Fünferkette links und dann bei Ballbesitz weiter aufzurücken vielleicht auch ganz, ganz gut hinkriegen könnte. Das könnte auch passen so, aber prinzipiell sehe ich Linton lieber auf der offensiven Außenbahn, egal ob links oder rechts, weil er einfach einer der wenigen bei uns im Kader ist, die im 1 gegen 1 wirklich enorme Fähigkeiten haben. Und da ist er, glaube ich, besser aufgehoben, als ihn gegen den Ball irgendwo in der Fünferkette links aufzubieten.
Tobi? Wie siehst du das?
Ja, ich hätte ihn lieber auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Liegt aber auch daran, dass wir links potenziell noch nachlegen werden. Wahrscheinlich mit 2 Spielern sogar. Sodass ich mir eigentlich hoffe, weil rechts lag ein bisschen brach am Samstag. Wobei ich sagen muss, dass mir Sebastian Jung sehr gut gefallen hat. Er leitete schließlich auch das 1:0 ein an der Außenlinie. Ist für mich ein sehr, sehr guter Spieler, aber ist mir offensiv nicht genug Wirbelwind, sag ich mal. Da, wenn wir sagen, wir spielen vielleicht doch dann auswärts eher in einer Viererkette und Sebi Jung hinten rechts und Linton davor, das fände ich eine ziemlich starke rechte Seite, wenn wir dann links mit Jannes Horn und einem weiteren Neuzugang dann auch eine starke Seite haben. Also, aber grundsätzlich hat mir Linton ganz in Ordnung gefallen. Ich finde, er ist noch nicht so ganz in der Saison. Florent Muslia, gut, jetzt auf der 10 hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Und ist für mich im Moment ein Stück weit vor.
Sehe ich ähnlich. Ich finde, Linton hat ganz schön viel an Effizienz eingebüßt. Also es kann auch sein, dass der Saisonverlauf jetzt noch ihm da ein bisschen entgegenkommt. Und es kann auch sein, dass ich jetzt gerade total überdramatisiere. Aber von dem, was ich da so mitbekommen habe, war so mein Eindruck, dass das Spiel des Linton Meiner eher auch etwas, und da seid ihr beide auf dem richtigen Pfad, eher etwas offensiverer Natur sein sollte als diese Wingback-Funktion, die sicherlich total für den Trainer komfortabel, flexibel ist. Aber für den Jungen und für die Entwicklung, sollte man zumindest drüber nachdenken, ob man das in den 99 Minuten am Montag dann anders umsetzt.
Ich finde den defensiv auch zu schwach, ehrlich gesagt, Tim. Also da ist mir die Seite dann mit Meiner und mit Philippe, das war mir zum Teil ein bisschen zu offen. Gut, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, Regensburg kam jetzt nicht so viel offensiv, aber hätten wir so in Stuttgart gespielt, wäre es, glaube ich, ganz böse ausgegangen.
Ja, das glaube ich auch. Zumal ja auch, muss man auch sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass jetzt ganz, ganz viele Gegner gegen uns halt hauptsächlich dreckig spielen werden. Und da muss natürlich klar sein, dass wir die Seiten dicht ziehen. So, die meisten Mannschaften, die gegen uns sehr tief stehen werden, die werden auch zu 100% werden die versuchen, über die Außen zu kontern. Also da brauchst du dann schon sicherlich eine gewisse Grundstabilität. Und da bin ich dann auch ein bisschen gespannt, wie wir das umsetzen am Ende. Aber wir werden ja sicherlich dann spätestens am 2.9. nach Beendigung des Transferfensters auch Klarheit haben. Und dann,
wichtiger wäre auch erstmal Verkäufe fast, ne? Also ja, das ist ja wirklich das, wo ich mich echt frage, so...
Lass ihn da kurz ausreden, bitte.
Nee, also ist im Prinzip bin ich auch gespannt, wie der Kader dann am 2.9. aussieht, wobei ich das Gefühl habe, also wir reden ja jetzt über den anderen Zugang schon, über den Jannis Horn, den hat man ja schon angesprochen, oder eben auch wenn Sportsfreund Hansson heißt er, glaube ich, ne? Hansson, ja. Dann auch jetzt zeitnah eben unterschreiben soll, aber
du musst wissen, der nennt ja immer am Tag nach unserer Aufnahme. Das heißt, wir werden morgen beide präsentieren
können. Hervorragend. Das ist klar. Das ist 96 so abgesprochen.
Ja, okay, sehr gut. Naja, dann lassen wir uns überraschen. Nee, aber wichtiger wäre eben jetzt so langsam mal der ein oder andere Verkauf auch. Also gar nicht mal jetzt, weil die Kohle so wichtig wäre oder so, sondern eher irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ist ja auch für die Ja, ich glaube halt viel eher, es ist aber irgendwie auch eine absurde Situation, wenn du auf dem Trainingsplatz stehst, mittlerweile damit bald 30 Mann und das Gefühl hast, dass du irgendwie, du willst ja auch eine Mannschaft haben, die im Training effizient arbeitet. Und wenn du da überlegst, wer da teilweise noch alles rumrennt, also mal schauen. Ja,
mit Chris Gross da jetzt schon mal einer weniger. Also.
Ja, das stimmt. Ja, aber dazu lass uns bitte gleich kommen. Lass uns ganz kurz auf das Stuttgart-Spiel, sage ich schon, siehst du, auf das Regensburg-Spiel kurz einen Deckel drauf machen, weil ich glaube, so viel gibt es dazu auch gar nicht mehr zu sagen. Wir können nämlich auch die Situation nicht ändern, wie sie ist. Vielleicht nur ein, zwei Sätze von dir, Tobi. Bist du grundsätzlich pessimistisch? Bist du grundsätzlich erstmal neutral oder glaubst du, dass wir, dass das schon eine deutliche Leistungssteigerung war?
Also ich fand, dass wir in den ersten 20 Minuten in Stuttgart auch schon ganz gut ausgesehen haben. Und wir haben jetzt im Heimspiel mehr als 20 Minuten gut ausgesehen. Das muss sich halt irgendwann in Punkten ummünzen. Und wenn das dann noch kommt, also wenn man solche Spiele dann eben nicht unglücklich, ja, wobei es war nicht unglücklich, wenn man solche Spiele dann nicht unentschieden spielt, sondern wenn man die dann gewinnt und du musst deine Heimspiele gewinnen, zumindest wenn du aufsteigen willst, dann kann das durchaus was werden. Also spielerisch ist das tatsächlich eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison. Von der Punkteausbeute noch nicht. Da hatten wir nach 2 Spieltagen 2 Punkte. Jetzt haben wir einen. Aber dann gewinnt man halt in Wiesbaden. Und schon bist du wieder im Prinzip auf der Plusseite. Und ja, also ich gehe davon aus, dass die Mannschaft will. Das hat sie gezeigt. Dass sie kann. Sicherlich auch. Aber da muss halt noch ein bisschen mehr Effektivität an den Tag gelegt werden. Hat der Trainer ja auch gesagt. Und wenn Hendrik weiter an seine Tore macht und Duxch dann irgendwann nachzieht und Teuchert dann wiederkommt, Dann sieht er schon ganz okay aus. Also der Kader ist jetzt nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Und über irgendwelche zweistelligen Tabellenplätze brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht reden. Dafür ist die zweite Liga nicht stark genug. Sondern ich denke, du wirst, selbst wenn du nicht ordentlich punktest, irgendwo zwischen Platz 4 und Platz 7 einlaufen. Und das kann schon was werden.
Lennart, ja, vor allem, wenn man gerade ja auch nochmal meint, wenn man das Nürnberg-HSV von gestern nimmt, ja, die Nürnberger kriegen ja 4 Stück am zweiten Spieltag, da stellt sich der Sportdirektor hinterher hin und spricht davon von miserabel und so wollen wir nicht Fußball spielen und so weiter. Also klar ist der Gegner weitaus stärker gewesen, aber Stuttgart und der HSV sehe ich so etwa auf Augenhöhe und wir verlieren 1-2 und spielen 1-1. Also das ist dann auch noch im Rahmen von dem, was man vielleicht an den ersten Spieltagen aushalten kann, wenn ich sehe, wie Nürnberg da gestern mit 4 Stück im eigenen Stadion vermöbelt wird, das ist eine ganz andere Grundstimmung, mit die wir jetzt in die nächsten Spiele rein müssen. Ne?
Das stimmt, da hast du recht. Bevor wir Tim, ganz kurz, wenn wir über Regensburg nochmal ganz kurz sprechen wollen, ich will ganz kurz nochmal auf die Einlasssituation eingehen. Das war ein bisschen chaotisch, was 96 da geboten hat, besonders was weibliche Besucher anging, die da wirklich teilweise eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger anstehen mussten, weil nur ganz, ganz wenige weibliche Ordner da waren, die dort einen Einlass hätten gewährleisten können. Das finde ich, ist ein bisschen peinlich, wenn du nur 28.000 Zuschauer hast. Und 96 hat sich ja dann auch dafür entschuldigt, hat dann auch personelle Probleme, also Krankheit und dergleichen, angeführt beim Ordnungsdienst, aber das darf trotzdem nicht passieren. Und wenn es dann drin weitergeht, dass du Dauerkarten plötzlich nie aufladen kannst und sowas. Also das ist etwas, das müssen wir besser machen. Aber zum Glück haben wir jetzt ja ein bisschen Zeit durch dieses Pokalspiel.
Ja, und dann haben wir noch das Wiesbaden-Spiel, also 2 Wochen Zeit. 3 sogar. Fast 3 Wochen, kein Heimspiel. Gell? Jetzt diese Woche ist Pokal, danach kommt danach fährt man nach Wiesbaden und dann kommt Greuther Fürth.
Dann kommt Greuther Fürth. Also
dann wünsche ich mal, allen.
Wie angenehm das Auftaktprogramm ist tatsächlich.
Also das eigentlich ist,
Da wünschen wir allen erkrankten Mitarbeitern von Hannover 96 beste Genesung und hoffen wir, dass wir uns bald an Einlasskontrollen wiedersehen werden. Ich glaube, mit dem Spiel an sich sind wir durch. Sehe ich das richtig? Hat noch irgendwer was zum Ergänzen? Lennart, hast du noch irgendwas?
Mein Lob für Marcel Franke hattet ihr wahrscheinlich auf Twitter schon gesehen, das wiederhole ich hier gerne nochmal. Der gefällt mir gut.
Ja.
Super Spiel gemacht und Verstärkung für uns.
Guter Kraft. Aber eher defensiv nur, ne? Nach vorne ist nicht so viel.
Das kann auch kommen, bei Standards vielleicht oder so ist das, aber erstmal muss ich wirklich sagen, tadellos hinten in der Zweikampfquote war wirklich top und sehr, sehr sicher, man fasst da schnell Vertrauen, dass das einer ist, wo man nicht jedes Mal den Atem anhalten muss, wenn er in den Zweikampf geht, hinten in der letzten Linie oder wenn ein Kopfballduell kommt und das fand ich sehr, sehr anständig, mir positiv aufgefallen.
Ja, sehr schön. Nee, das sehe ich auch so, Marcel Franke, glaube ich, auch schon eine Verstärkung, der bringt sehr, sehr viel Power in die einzelnen Aktionen mit und gefällt mir gut, muss ich auch sagen. Findet ihr eigentlich, und da komme ich jetzt direkt mit einer Überleitung, dass wir in der Innenverteidigung noch was tun sollten?
Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
Ich glaube das nicht.
Ja, nee, ich war es schwierig. Also so wie die meisten Mannschaften tatsächlich vielleicht in der zweiten Liga gegen uns spielen werden, könnte es sogar mit Josip Eles sogar funktionieren, wenn er denn spielt. Und damit hätte man eine Option mehr, die ja irgendwie zuletzt in der Bundesliga-Zeit schon gar keine mehr war, weil er wirklich überhaupt kein Vertrauen bekommen hat. Aber prinzipiell sehe ich andere Baustellen eher als Innenverteidiger. Und deswegen würde ich vielleicht eher sagen, wenn unsere Mittel eh begrenzt sind, dann eher auf anderen Positionen als noch im Abwehrzentrum.
Also gehen wir mal durch. Wir haben mit Waldemar Anton, Marcel Franke, zwei Innenverteidiger, die jetzt so rein von dem, was wir gesehen haben, eigentlich gesetzt sein dürften. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Ja, ne? Die dürften gesetzt sein. Dann haben wir mit Philippe meinen persönlichen Lieblings-Highlight-Spieler, der immer für eine geile Aktion gut ist, ganz egal, ob defensiv oder offensiv.
Auch gerne Elfmeter oder fast ein Eigentor,
das stimmt. Oder ich muss auch sagen, also besser als Philippe jetzt auch keinen Stürmer der Welt machen können mit dem Ding kurz vor Schluss. Also das ist dann so eine Kategorie der Unhaltbaren, wenn er tatsächlich reingehen sollte. Dann haben wir noch Timo Hübers, der im Aufbautraining ist, als einen jungen, ich würde mal sagen, einen jungen Perspektivspieler, so richtig so zeigen konnte er schon, was in ihm steckt. Und dann haben wir noch Josip Eles, den du gerade angesprochen hast, Lennart. Also ich denke, fünf Innenverteidiger, Mann, da müssen wir, glaube ich, wirklich nichts tun. Also es sei denn, wirklich noch irgendeiner geht. Ansonsten sind wir da, glaube ich, ziemlich, ziemlich safe.
Ja, würde ich auch so bewerten.
Ich denke auch nicht, dass da einer geht. Also in Frankfurt hat jetzt Hinteregger bekommen, also wo soll Anton hin? Also nee. Da. Anton bleibt und Philippe sowieso, der hat gerade erst verlängert. Franke ist gerade neu, Hübers ist verletzt. Also Eles ist als Backup erstmal gut genug, wie ich finde. Ich mag seine Spieleröffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fehlt mir so ein bisschen auf dem Platz, aber gut. Da vielleicht ist es gar nicht so entscheidend, weil wir haben in der Innenverteidigung haben wir gute Leute und da ist, nee, das reicht.
Ja. Andere Baustellen haben wir laut Lennart. Wir werden jetzt wahrscheinlich mit Jannis Horn einen linken Außenverteidiger zu bekommen. Kannst du was dazu sagen, was unsere Hörer vielleicht noch nicht wissen?
Nee, also außer, dass in meinem Freundeskreis zwei Köln-Fans sind, die sich totlachen, dass wir den holen wollen. Aber das ist natürlich eine gewisse Bitterkeit, weil Jannis Horn ja auch in diesem fürchterlichen Abstiegsjahr des FC das ein oder andere Spiel gemacht hat. Ich glaube, das ist ähnlich, wie wir die Spieler bewerten würden, die wir erlebt haben im Abstiegsjahr. Da werden wir auch bei manchen kritischer sein, als es vielleicht jetzt insgesamt neutral gerechtfertigt wäre. Aber grundsätzlich positiv aufgefallen damals in Wolfsburg, extrem hohe Ablöse, die sicher auch eine große Bürde war, dann für die Zeit in Köln, weil jeder gesagt hat, boah, 7 Millionen, das muss eine Granate sein. Dann ist man vielleicht auch ungeduldiger, als man mit einem 19-, 20-jährigen Spieler sein sollte. Hat für Deutschland, glaube ich, fast alle U-Nationalmannschaften gespielt, auf einer problematischen Position. Gute Linksverteidiger gibt es nicht so viele. Soll ein hohes Tempo haben, so was ich vorhin ja schon einmal sagte. Und nur prinzipiell eigentlich erstmal sehr grundpositiv von der Idee her, weil ich glaube eigentlich, dass das eine interessante Idee ist und dass man vielleicht in der zweiten Liga dann auch ihm die Möglichkeit geben kann, wieder Selbstvertrauen zu tanken und zur Stärke zurückzufinden.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Jannis Horn sehr gut zu dem passt, was wir fußballerisch so zeigen. Viel Tempo. Das ist echt etwas, was ihm sehr entgegenkommt. Und Der wird sich, glaube ich, unter Mirko Slomka auch sehr, sehr wohl fühlen, da bin ich mir relativ sicher. Und das wird für Matthias Oschelek ganz schön schwierig, sich gegen ihn durchzusetzen.
Ja,
Das sehe ich
Oschelek
auch
hat keine
so.
Chance. Also ganz im Ernst, der kann dann nicht mehr spielen.
Ja, ich kenne jemanden, der sehr traurig wäre, wenn das so ist.
Ja, aber auch nur wegen der Frisur.
Ja, genau. Ein weiterer Kölner steht auf unserer Wunschliste. Angeblich ist man mit Salih Özcan fündig geworden auf der Position des, ja, des zentralen Mittelfeldspielers. Er ist ja in der letzten Zeit relativ wenig in Erscheinung getreten. Wahrscheinlich gibt es deshalb auch eben diesen Wunsch auch vom FC, ihm zu ermöglichen, sich eine neue Herausforderung zu suchen. Gibt es irgendjemanden in der Runde, der ganz viel zu Salih Özcan sagen kann? Oder bleiben wir dabei zu sagen, das ist eine Option mehr, die wir haben. Er ist ein junger Spieler, der entwicklungsstark ist, der sicherlich ein bisschen kicken kann, sonst wäre er nicht bei einer Mannschaft, die in der ersten Bundesliga jetzt spielt. Und
ja, aber auch nicht Pio 1. Also wenn Wolles geht, okay. Aber im Moment, ich bin da, wie das Florent Muslia gemacht hat am Samstag, bin ich sehr zufrieden. Und deswegen, wenn Wolles geht und dann Geld vorhanden ist, um so einen Transfer zu realisieren, ist in Ordnung. Ansonsten wäre mir das mit der linken Außenbahn wichtiger.
Ja, ich hatte zu Salih Özcan zumindest die Verbindung, dass ich ihn letztes Jahr in meiner Kicker-Elf hatte, weil mir unser Köln-Reporter den Tipp gegeben hatte. Ich hatte mich mit dem unterhalten, wegen einer ganz anderen Thematik. Und natürlich fragt man dann so, weil wir beim Kicker-Manager, weil ich auch so ähnlich wie es bei Comunio ja auch ist, dass man sich einfach versucht, den einen oder anderen Geheimtipp zu sichern. Und er sagte mir letztes Jahr, wie gesagt, in der Vorbereitung, dass Özcan eine gute Vorbereitung gespielt hat, dass das ein richtig guter, technisch starker, ballsicherer Mittelfeldspieler ist und auf den könnte man zocken, dass der dieses Jahr den Durchbruch schafft. Das kam dann anders, der Kollege lag also falsch, aber zumindest hatte er damals eine sehr hohe Meinung von ihm und das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf behalten, jetzt auch so im Vorfeld, als eben die Gerüchte aufkamen, dass er nach Hannover wechseln könnte und das stimmt mich erstmal recht, recht positiv, weil es ja immer unterschiedliche Faktoren auch gibt, warum ein Spieler dann vielleicht in der Saison dann doch nicht so durchgestartet ist. Aber grundsätzlich von den Fähigkeiten ist es wohl so, dass also die Kollegen in Köln eigentlich eine sehr hohe Meinung von ihm hatten. Und auch die besagten Köln-Fans, die mich wegen Horn belächelt haben, zum Beispiel mir gesagt haben, sie würden sich wünschen, dass der bleibt. Und sie fänden es eigentlich schade, wenn man den abgeben würde, weil sie auch eine hohe Meinung von ihm haben. Das aber wir, wie gesagt, nur aus der Fanperspektive. Aber das ist das, was zu Salih Özcan zumindest mir einfällt.
Aber der muss an Flo auch erstmal vorbeikommen.
Aber vielleicht gibt es auch eine Version mit beiden. Also sozusagen, wenn Muslia wieder nach außen geht, im Zentrum möglicherweise mit Barca plus Özcan und dann eben außen mit Meiner und Muslia oder so, wäre ja auch eine Variante, die man spielen könnte.
Wobei ich sagen muss, dass mir Muslia im Zentrum besser gefällt, also deutlich besser als auf den Außenbahnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt er ganz gut im 1 gegen 1. Er hat ein ganz gutes, eine gute Ballbehandlung, er hat ein gutes Dribbling. Ich hätte auf der Außenbahn lieber einen, der wirklich noch einen Tick schneller ist und nicht ganz so verspielt.
Ja, sehe ich auch so. Bin auch der Meinung, dass Flora Muslia auf der zentraleren Rolle eher ein bisschen angenehmer zu Hause ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich will das Fass nicht aufmachen, aber es ist das zweite Spiel jetzt und ich muss einfach sagen, dass Bacalord sich leistungsmäßig absolut nicht auf dem Level bewegt, wo wir ihn brauchen, B erwartet haben. Und das macht mich ein bisschen, das stimmt mich ein bisschen. Ja, ein bisschen pessimistisch, ob das vielleicht so eine gute Idee gewesen ist, ihm die Kapitänsbinde zu überreichen, auch wenn es natürlich nichts mit der fußballerischen Leistung an sich zu tun hat. Aber also jetzt war es gegen Regensburg die zweite Partie, die nicht besonders top war. Und ich
aber
möchte
wie hättest du denn sonst zum Kapitän gemacht? Also einfach, wenn es jetzt nicht Barker gewesen wäre.
Ja, das steht auf einem ganz anderen Papier, das ist auch nicht die Frage. Das heißt aber automatisch, wenn Barker Lotz der Kapitän ist, dann spielt er auch. Du kannst keinen Kapitän auf die Bank setzen, das machst du nicht.
Ja, das ist ja richtig, aber ich sehe einfach in der Mannschaft jetzt keinen, da bist du bei höchstens dann bei Edgar Pripp und da hast du die gleiche Diskussion, der hat auch nicht unbedingt zwei überragende Spiele gemacht jetzt in den ersten beiden und von daher ist für mich einfach die logische Folge, dass Bagalos die Kapitänsbinde behält, weil es auch für mich eine Frage von Alternativen ist. Stell mal vor, Zieler hätte die Kapitänsbinde, was wäre dann jetzt los? Also von daher, dann lieber ein Bacalords, der solide in die Saison gestartet ist, da gebe ich dir recht, aber für mich ist es zu Recht der Kapitän dieser Mannschaft, einfach von der Hierarchie und von der Struktur.
Ja, Hierarchie und Struktur schießt keine Tore, gewinnt keine Spiele. Wir sind im Leistungssport, da müssen wir, also ich werde das ein bisschen mal beobachten und bin da noch ein bisschen skeptisch. Grundsätzlich glaube ich, ist das ein cooler Typ, so, ne? Und ein ziemlich ehrlicher und loyaler Mensch. Und das ist erstmal so grundsätzlich eine soziale Komponente, die dich auch dazu qualifiziert, ein Kapitän einer Fußballmannschaft zu sein. Dennoch ist es aber so, dass du natürlich deinen Kapitän nicht vom Platz nehmen kannst.
Grundsätzlich. Er hat auch nicht so schlimm gespielt. Also wirklich, er hat solide, zwei solide Partien gemacht.
Ja, er macht schon extreme Stellungsfehler. Also das sind schon Stellungsfehler, wo ich mich frage, das kostet dich gegen Hamburg, ja, wenn die so in Form sind wie gegen Nürnberg, ey, dann das kostet dich Punkte. Ja,
das,
ja.
Und das warten wir dann erstmal
da ab. Ich dann,
nee, das warten wir erstmal ab. Also
ich habe Bakker auch nicht so schlecht gesehen.
Bakker war nicht so schlecht, wie du ihn gerade machst. Er war jetzt nicht besonders herausragend, er war auch nicht besonders gut, aber er ist jetzt auch nicht so abgefallen, wie du es gerade machst. Dann wäre Regensburg auch viel gefährlicher gewesen.
Ja, gut. Kann sein, dass ich mich sogar irre.
Also bei, nee, nicht, es geht nicht um Irren, aber ich glaube, du überzeichnest das so ein bisschen. Pripp und Bakker waren solide. Ich glaube, wie Lennart das gerade sagte, die nicht besonders toll, aber auch nicht besonders schlecht. Auf der Leistung lässt sich aufbauen. Und bei beiden können wir eigentlich die gleiche Diskussion führen, dass sich auch so wie Lennart. Und für mich ist Bakkerlords jetzt kein Problem. Dann haben wir, das hätten wir dann vielleicht eher auf einer anderen Position.
Jetzt kommt wahrscheinlich mit Emil Hansson ein neuer Linksaußen. Wir hätten ganz gerne Florent Muslia, und das habe ich jetzt mir so mal aufgeschrieben, eher im zentralen Mittelfeld. Tobi, ja. Hast du dir die YouTube-Tutorials angeguckt von
YouTube Emil Videos Hansson? Meinst du? Ja. Ja, aber da kannst du ja fast für jeden Spieler, kannst du da ja vernünftige Szenen zusammenschneiden. Also mal unabhängig von den Videos, hat dann eine gute Bilanz letzte Saison in der zweiten Liga in den Niederlanden gehabt und hat ordentliche Scorerpunkte gesammelt. Her damit.
Lennart, wie siehst du das? Bist du froh, dass wir einen alten Schweden zu uns holen können?
Prinzipiell habe ich durch die ersten Transfers von Jan Schaudraff da doch schon irgendwie ein gewisses Grundvertrauen in seine Ideen. Also da war jetzt noch nicht eine Personalie dabei, so wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr mit Haraguchi, wo wir alle kollektiv gestöhnt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, und das hatten wir diesen Sommer noch nicht. Und deswegen verdient Jan Schaudraff erstmal da einen gewissen Vertrauensvorschuss zu sagen, der Mann ist interessant. Ich kannte den Spieler absolut nicht. Ich habe genau wie ihr auch das YouTube-Video, was auf Twitter dann schnell die Runde machte, mir angeguckt. Ich habe mir das Transfermarktprofil gestern Abend angeguckt. Bin aber eigentlich kein bisschen schlauer. Schusstechnik ist mir aufgefallen, die ist sehr auffällig gut. Also wirklich, die hat, das hat man ja auch sogar in dem Zusammenschnitt gesehen, das ist eine Art und Weise, den Ball aufs Tor zu nageln, die jetzt nicht ganz alltäglich ist. Scheint sehr nervenstark zu sein, waren einige Elfmeter dabei in diesem Highlight-Video. Also auch vom Punkt irgendwie einer, der sich die Bälle dann auch durchaus schnappt mit seinen 20, 21 Jahren da. Das ist erstmal auffällig, dass jemand da offensichtlich auch bereit ist, schon früh Verantwortung zu übernehmen. Ansonsten, echt schwer. Also optisch, bin dann irgendwann auf seinem Instagram-Profil gelandet. Da bin ich jetzt nicht ganz so drin wie ihr. Ich bin gar nicht bei Instagram, aber zumindest habe ich es via Google-Suche einfach gefunden und habe dann festgestellt, dass er tatsächlich vielleicht auch für die Zuschauerzahl noch einen positiven Ausschlag geben könnte. Das ist ein recht attraktives Kerlchen. Also vielleicht sorgt das für längere Schlangen am Fraueneinlass sogar zumindest. Von daher, lassen wir uns überraschen.
Er muss 96 aber schnell nachbessern.
Ja, definitiv. Sonst werden die Schlangen noch länger.
Ja. Gut, also wir haben jetzt, sieht ganz danach aus, dass wir auf der linken Außenbahn hinten wie vorne uns verstärken sollten. Damit sind wir, glaube ich, eigentlich relativ, das sind auch so die Dinge, die ich auch schon so währenddessen auch so festgestellt habe, dass da irgendwie ein bisschen was fehlt. Das heißt, es ist die Möglichkeit, dass wir mit Florent Muslia einen sehr kreativen und sehr flinken Spieler ins Zentrum ziehen können. Wir haben mit Linden Meiner einen sehr, sehr, sehr talentierten jungen Mann auf der rechten Seite. Wir haben mit Henrik Weider ein absolutes Monster vorne drin und haben in der Hinterhand noch Marvin Ducksch und Cedric Teuchert, der auch auf den Außen spielen kann. Also ich glaube, wir sind offensiv, sollten wir dieses Jahr definitiv nicht zu unterschätzen sein.
Und wir haben Jonatas. Ich bitte dich.
Ach ja.
Okay. Also er hat jetzt gar nicht so schlecht gemacht nach seiner Einwechslung, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich habe schon schlimmere Auftritte von ihm gesehen. Und trotzdem ist es keine 2 Millionen im Jahr wert, die er ja mutmaßlich verdient. Und ich würde mir wünschen, er würde den Verein verlassen. Aber wenn er das nicht tut, da kann er gerne auf der Leistung aufbauen und ist dann auch für das ein oder andere Tor in der zweiten Liga gut.
Wie ein Sebastian Soto ja auch, den wir auch definitiv zumindest dieses Jahr erstmal noch haben. Und der in der zweiten Liga mit seinem Instinkt und mit seinem der hat so ein Gefühl, glaube ich, ein gutes Sprachraumgefühl, ne? Und das hat man auch so gesehen bei den Toren, die er jetzt bei der U20-WM gemacht hat und so. Also auch jemand, von dem ich mir wünsche, dass er Einsätze bekommt. Also ich glaube auch so, was die Stürmer angeht, ist zumindest der einzige Mannschaftsteil, wo man eigentlich gar keine Planstelle mehr offen hat, vorausgesetzt, wenn man das bleibt, wie gesagt.
Und hättest du dir von Chris Kloster auch gewünscht, dass man von dem noch mehr sieht?
Nee, Also, weil ich einfach, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, wenn er besser wäre als die anderen beiden Linksverteidiger, die wir bisher hatten, hätte er wahrscheinlich mehr Chancen irgendwie bekommen. Ich muss aber sagen, auch so dieses Verhalten dann irgendwie zu sagen, ich will nach Eindhoven und ich bin irgendwie nicht so richtig hier mehr mit dem Kopf, dann ist das so. Also ich muss sagen, es ist ein Spieler, zu dem ich kaum eine Meinung habe, weil ich nie mal habe spielen sehen. Also ich habe das eine Testspiel, wie gesagt, dieses Unsägliche gegen Groningen, da kam er ja, glaube ich, auch gar nicht zum Einsatz, richtig? Ja. Und von daher fehlt mir da jeglicher Eindruck. Also jetzt für die kolportierten, was haben wir, 300.000 fix.
300.000 ungefähr, ja.
Ja, 250.000 oder was und bis zu 750.000 mit Nachschlägen ist, glaube ich, ein vernünftiges Paket. Und dann sollten wir lieber das Geld nehmen und uns da anders aufstellen. Habe jetzt aber, muss ich sagen, zu dem Spieler überhaupt keine Verbindung. Also da ist mir ein Sebastian Soto irgendwie näher, weil er einfach dann doch ein interessanteres Spielerpotenzial abzurufen scheint.
Es ist auch so, ich habe mich ja ein bisschen gefreut, als ich heute Morgen dann gelesen habe, dass oder morgen Vormittag gelesen habe, dass Chris Kloster in die U23 zurückversetzt wird. Weil ich so dachte, ja, genau richtig so. Er hat es nicht hinbekommen, sich mal zu 96 zu bekennen, und da hat er auch Zeit, sich in der U23 so, ne, rein von dem Gedanken her, mal jetzt hat er mal Zeit, sich mal Gedanken zu machen, wer ihn eigentlich am Ende des Monats bezahlt. Ich finde das, dieses Verhalten, ich find das unverschämt. Ich finde das nicht in Ordnung, dass es Spieler gibt, die der Meinung sind, sie stehen irgendwie drüber 96 oder über Borussia Dortmund, über Bayern München, wo auch immer. Ja, das kann aber nicht wahr sein.
Ich verstehe. In den Niederlanden wird er nicht spielen, also zumindest nicht in der ersten Mannschaft, also Haken dran, wenn er gehen will, soll er gehen, und das Geld, was Lennart gerade sagte, das ist ein ordentliches Paket dafür, dass er hier überhaupt noch nichts gemacht hat. Also,
hat einer von euch beiden den immer spielen sehen? Also gibt es
in der U23?
War er da herausragend? Oder? Weil ich habe wirklich echt. Also
mir hat mir besser gefallen in den U23-Spielen letztes Jahr als unsere Linksverteidiger in der ersten Liga.
Okay, das ist schon mal
eine Ansage. Das war noch andere Gegner. Aber wenn der Trainer so stark gehalten hätte, dann hätte er eine Chance, hat er nicht. Dann viel Spaß in Eindhoven.
Absolut. Ja. Viel Spaß in Eindhoven. Damit würde ich sagen, machen wir einen ganz kurzen Break und gleich hören wir Liebesgrüße aus Karlsruhe.
Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
Ja, apropos Liebesgrüße aus Karlsruhe. Ich begrüße in dieser illustren Runde ganz herzlich Philipp Hofmann. Schönen guten Abend.
Stimmt gar nicht. Das nimmst du zurück.
Wieso?
Ich hätte jetzt fast aufgelegt.
Also, ehrlich. Nein, ich begrüße ganz herzlich den lieben Boris. Boris, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bist du auch so ein Knipser?
Das mit Philipp Hofer.
Bist du auch so ein Knipser?
Bin ich so ein Knipser? Ja, gut. Ja. Vielleicht mal früh in der Kreisklasse, bis mein Kreuzbandriss kam. Danach war Schicht im Schacht.
Okay. Boris, aber wir kennen dich.
Habt ihr einen ganz guten Griff gemacht, ne?
Bitte?
Da habt ihr einen ganz guten Griff gemacht mit dem Spieler.
Mit Philipp Hofmann, auf jeden Fall. Ich bin sehr begeistert. Klar kam der von Braunschweig, nicht wirklich eure Liebesadresse. Aber ja, für uns schießt er Tore, 3 Tore, eine Vorlage und einen super Start. Also hat einen guten Impact gemacht. Bin zufrieden, auf jeden Fall. Ich hoffe, das geht so weiter.
Definitiv. Würde ich das euch zumindest wünschen. Ich finde, der Karlsruher SC ist eine ziemlich, ziemlich sympathische Truppe. Ihr habt jetzt mit Alois Schwarz gerade erst verlängert den Vertrag. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Vorzeitig haben wir verlängert oder hat der Club verlängert. Und ist auch gut so, weil gute Arbeit hat er auf jeden Fall geleistet. Ich erinnere mich noch, dritte Liga haben wir es geschafft, auf den Relegationsplatz zu kommen. Haben verloren gegen Aue nach 2 Spielen. Er ist trotzdem geblieben, viele Abgänge gehabt, unter anderem Florent Muslier, der bei euch ziemlich gut aufblüht.
Ja.
Und dann haben wir es letzte Saison haben wir es jetzt endlich geschafft, wieder zurück in die zweite Bundesliga zu kommen. Und die Verlängerung ist meiner Meinung nach sehr verdient.
Und wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart? Konnte man ja vielleicht nicht unbedingt erwarten. Wobei, gut, ich meine, Wien und Dresden sind jetzt auch nicht die Übermannschaften, aber ihr seid Aufsteiger. Ja. Also wie zufrieden bist du denn mit dem Saisonstart?
Total unzufrieden, mein Spaß. Nee, sehr zufrieden. Ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich bin in die Saison gegangen, so ohne Erwartungen. Hauptsache, dass wir in der Liga bleiben, aber dass wir jetzt mit 2 Siegen starten und so gute Spiele hingelegt haben, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, sehr begeistert und ich hoffe, das zeigt sich auch im Pokal nächste Woche, ansonsten weiterhin in der Liga.
Lennart, ist Karlsruhe jetzt vielleicht irgendwie der schlechteste Gegner, den wir haben können?
Der schlechteste, es ist zumindest keiner, den man im Pokal, in der ersten Runde hat man selten Gegner aus der gleichen Liga und noch seltener welche, die dann auch richtig gut gestartet sind. Ja. Das ist auf jeden Fall uncool. Also so ein schöner, eigentlich ist Pokal, erste Runde, geiles Wetter und irgendwo auf dem Dorf. Ne? Und dann fährst du dahin, gibst dem Gegner 6-7 Stück, betrinkst dich und fährst wieder nach Hause. Das ist eigentlich Pokal, erste Runde. Und dass wir jetzt halt auch noch zum zweiten Mal in Folge dann nach Karlsruhe müssen, ist nicht unbedingt schön und auch irgendwie nicht so richtig das, wo man eigentlich jetzt nach zwei mäßigen Spielen, wir sprachen drüber, vielleicht einen Gegner gebraucht hätte, wo man nochmal Selbstvertrauen tankt. Ja. Stattdessen haben wir einen Ex-Braunschweiger Mittelstürmer in sehr guter Form und einen gut gestarteten KSC, der uns das Leben sicherlich sehr, sehr schwer machen wird.
Als du gerade gesagt hast, erste Runde, man fährt aufs Dorf und schenkt dem Gegner da so 5, 6, 7 Dinger ein, da dachte ich eigentlich an die erste Runde letztes Jahr, aber gut, die Vorzeichen sind irgendwie ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch gut an diese Fahrt, es war total schönes Wetter. Ich war ein bisschen erschrocken, Boris, in welchem Zustand der Wildpark sich befindet, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der Gästeblock war irgendwie nicht so cool, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das Spiel war dafür ganz cool. Aber da hat sich doch enorm viel verändert, ne, im Vergleich zum letzten Jahr.
Im Wildparkstadion meinst du?
Nein, ich meine grundsätzlich von der Gesamtsituation. Wir kommen als Erstligist, ihr seid ein ambitionierter Drittligist und jetzt seid ihr ja sehr gut gestartet in der zweiten Liga, wir eher nicht so. Das sind doch völlig andere Voraussetzungen.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, wir hatten erst diese Relegationspleite noch im Kopf, schon wieder, wie damals gegen den HSV, danach gegen Aue. Diese Abgänge haben sehr wehgetan. Und dann diese 6-0-Pleite, das war so ein Genickschlag und wir wussten nicht, wohin mit uns. Und Gott sei Dank kam dann die Zusage zum Wildparkstadion, es wurde angefangen zu bauen. Ja. Wie du es gesagt hast, der Wildpark war überhaupt kein Zustand, auch für uns Fans nicht mehr. Und haben dann endlich die Zusage gekriegt. Dann haben sie angefangen abzureißen. Nordtribüne, wo wir jetzt sind. Die Südtribüne hat jetzt die Eröffnung gegen Hannover, wo die Hannover-Fans das erste Mal drauf dürfen. Und ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall mit der letzten Saison haben wir es gut geschafft. Hatten auch da unsere Schwierigkeiten, sind dann als Zweiter in die zweite Bundesliga aufgestiegen und selbstverständlich der Start in die neue Saison in die zweite Bundesliga. Also besser kann es nicht laufen. Wenn man das mit Hannover vergleicht, ja gut, unglücklich in Stuttgart. Ich fand Hannover in der ersten Halbzeit sehr stark. Ich habe das Spiel gesehen,
ja.
Doch irgendwie ging das in die falsche Richtung. Und dann das 1:1 gegen Regensburg, wo da auch ja, viele Chancen auf Hannover Seite waren. Nun, es wird sich ja zeigen. Ich meine, im Pokal kann es in alle Richtungen gehen. Jedenfalls hoffen wir, dass es in unsere Richtung geht. Aber wir werden sehen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht 6 Dinger werden, sollten wir verlieren.
Ich meine, ihr seid Tabellenführer. Seid ihr dann auch der Favorit?
Ich glaube nicht, nein. Ich würde nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Wir sind einfach noch eine neue Truppe. Es wird auf jeden Fall ein starkes Spiel von beiden Seiten, würde ich mal sagen. Aber der Favorit ist schwierig zu nennen, würde ich sagen. Aber ich würde die Favoritenrolle nicht annehmen wollen. Ich glaube, das ist immer noch Hannover 96.
Siehst du das auch so, Lennart? Sind wir Favorit? Oder?
Ja, das Selbstverständnis sollten wir eigentlich haben als Absteiger aus der Bundesliga, auch nach dem misslungenen Saisonstart. Aber im Prinzip Aufsteiger gegen Absteiger, der sich jetzt in der zweiten Liga trifft, glaube ich auch so, was die Kaderqualität grundsätzlich angeht, kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, der Karlsruher SC ist in dem Spiel der Favorit. Ich glaube, dass es deswegen nicht unbedingt leichter wird, da weiterzukommen dort, weil Voraussetzungen haben wir ja angesprochen, aber ich glaube, das wäre unseriös, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, nach 2 Spieltagen ist der KSC in dem Spiel der Favorit. Ich glaube, von den Voraussetzungen, von dem Geld, was auch bei beiden Vereinen zur Verfügung steht, selbst bei uns jetzt mit den schwierigen Voraussetzungen fährt man da eigentlich erstmal hin und muss die Favoritenrolle annehmen. Was wie gesagt nicht heißt, dass man weiterkommt, leider Gottes.
Glaubst du nicht, dass wir weiterkommen?
Nee, ich glaube tatsächlich, dieses Jahr ist mal wieder in der ersten Runde Endstation, weil einfach vom Lauf, den beide Mannschaften haben und von den Voraussetzungen, glaube ich, wird das ein sehr unbequemes Spiel und am Ende wird man sich, glaube ich, knapp geschlagen geben. Sicherlich nicht nach dem 6-0 letztes Jahr nur plötzlich 0-6 gegen uns, aber am Ende, glaube ich, wird der KSC sich durchsetzen, ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so schlecht finden soll, wenn wir jetzt gegen Karlsruhe nicht weiterkommen, eine Runde. Also grundsätzlich möchte ich immer das Bestmögliche aus einem Spiel herausholen, das heißt immer der Sieg. Und aber in dem Fall für den Saisonverlauf bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher.
Konzentrieren uns auf Platz 5 in der Liga.
Genau. Ja, Platz 5 aufwärts, ne? Also,
ja,
aber du weißt, was ich meine, ja? Also es ist schon so, dass ich halt glaube, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
Ja, selbst wenn wir die erste Runde überstehen würden, spielen wir in der zweiten Runde gegen Wolfsburg und verlieren und dann ist auch wieder Feierabend. Die war für die letzten Jahre auch. Also von daher. Ja.
Das stimmt, ja. Ja, siehst du, Boris, wir ticken ein bisschen komisch in Hannover. Wir wünschen uns sogar, dass wir in der ersten Pokalrunde ausschalten.
Ja, was soll ich denn sagen? Die war nicht die Rede, also das habe ich nicht gesagt.
In den letzten Jahren haben wir in der ersten Runde auch nicht immer so gut gespielt. Das letzte Mal, glaube ich, als wir weiterkamen, das müsste 2012 oder 2013 gewesen sein. Ich kann mich gar nicht erinnern. Das war auf jeden Fall das Spiel gegen den HSV, 4-2, irgendwie in 45 Grad Hitze. Aber erste Runde, da schneiden wir normalerweise sehr schlecht ab. Also bei uns ist immer Endstation. Schauen wir mal, was am Montag passiert.
Wird's denn ja, die Ansetzung ist
schlimm. Die Fans kommen dann sozusagen am Montagabend.
Wie bitte?
Wird's voll bei euch? Also ist Montagabend gegen Hannover ein Spiel, was trotzdem erste Pokalrunde da den Wildpark so voll macht, wie es gerade geht? Oder ist das auch eher so, dass man sagt, oh, schon wieder Hannover und dann auch noch Montagabend? Nee.
Also die Euphorie ist natürlich riesig. Ich habe letztens gelesen, 9000 Dauerkarten wurden verkauft. Das ist viel mehr als die letzten Jahre. Die Kapazität ist natürlich halbiert. Wir haben um die, ich glaube, 14.000 oder sowas Kapazität. Es ist Montagabendspiel. Es ist kurz nach 6 oder 6:30. Viele sind noch auf Arbeit, ich weiß nicht. Voll wird's, denke ich mal, weil Pokalabend ist immer was Schönes in Karlsruhe. Aber die Ansetzung ist halt ein bisschen unglücklich. Demnach denke ich, dass ein paar Fans wahrscheinlich nicht schaffen werden. Also ausverkauft habe ich jetzt noch nicht gehört.
Ja, für Hannoveraner ist es vor allem eine furchtbare Ansetzung.
Das
ist
vor allem da sind einige hundert Kilometer. Das ist nicht in Ordnung. Hat der DFB mal wieder sich was bei gedacht? Ich weiß es nicht. Fair ist es jedenfalls nicht.
Finde ich auch. Also das ist wirklich so ein Spiel mit zu dieser Uhrzeit an so einem Tag. Das geht, eigentlich geht das gar nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, ich bin absolut bei euch. Das ist unakzeptabel. Und ich meine, die Karlsruhe-Fans sind auch welche, die oft gegen diese Anschlusszeiten protestieren. Hannoveraner genauso. Vielleicht gibt es Sachen am Montag wieder Proteste, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin da absolut bei euch. Die Ansetzung mit der Spielzeit ist nicht akzeptabel.
Tim, du hast noch gar nicht gesagt, ob du uns für so stark hältst, dass wir da weiterkommen.
Nee, ich habe mich versucht, vor der Antwort zu drücken.
Ja, ja.
Nein, also ich glaube, das ist das, was Lennart meint. Auch die Favoritenrolle, die muss man schon annehmen und da muss man auch mit Selbstbewusstsein hinfahren. Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir einen der besten Kader der Liga haben und das Potenzial, das wir noch abrufen können, liegt so ein bisschen über dem, was wir an Qualität im Kader haben. Also ich glaube schon, dass wir dort weiterkommen, aber und das meine ich dann schon ernst. So, ich meine, selbst als Fan ist man natürlich immer ein bisschen pessimistisch und denkt sich auch so, Mensch, mein Gott, wenn man 96 so beobachtet, dann weiß man und verfolgt hat die letzten Jahre, dann ist man in der ersten Runde das öftere Mal ausgeschieden oder ist generell nicht weit gekommen. Aber das, was ich am Anfang meinte, halt auch, ich bin mir halt gar nicht sicher, ob das für das große Ziel Wiederaufstieg so gut ist, wenn wir im DFB-Pokal dabei bleiben. So, finanziell ist das vielleicht sicherlich besser als nicht so, ja, aber auch nicht besonders prickelnd und ich weiß halt nicht, also brauche ich dann noch ein Spiel zwischendrin oder nehme ich lieber die
da
Zeit
reden wir
mit?
Aber über und eine, möglicherweise zwei englische Wochen noch in der Saison oder so, also ich glaube, dass das nicht wirklich Einfluss hat, ne? Also dass das zweite Pokalrunde ist irgendwann im Oktober in der englischen Woche, da hätte man dann theoretisch gegenüber den anderen Zweitligisten ein bisschen mehr Pause, aber auch die dritte Runde ist dann, glaube ich, im Dezember oder so. Grundsätzlich, glaube ich, macht das in der Trainingssteuerung oder in der Belastung für die Spieler, macht das nicht wirklich einen Unterschied. Also das, ob man da jetzt weiterkommt oder nicht, das ist eine große Ablenkung, sehe ich dann auch nicht. Es sei denn, man kriegt in der zweiten Runde plötzlich ein Heimspiel gegen Bayern und hat dann irgendwie einfach eine völlige Verschiebung von Prioritäten, weil alle nur noch darüber reden und man den Zweitliga-Alltag vergisst. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es für das Saisonziel in den ersten Runden des Pokals erstmal völlig egal. Also ob ich jetzt im Oktober nochmal eine englische Woche habe und im Dezember vielleicht noch eine, das darf ja eigentlich keine Rolle spielen. Also das müsste ja normalerweise drin sein in den Herren Profifußballer.
Ja gut, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber du hast schon recht, ja.
Aber Boris, also, wenn wir schon die zweite Runde irgendwie nicht so richtig nehmen wollen, würdest du sie nehmen?
Ich? Oder was?
Ja, du.
Achso, ja, auf jeden Fall würde ich die nehmen. Das ist gar keine Frage. Zweite Runde Pokal für uns, nach den miserablen Jahren in der Vergangenheit. Zweite Runde wäre auch für die eigene Tasche was Gutes. Also ich würde es auf jeden Fall nehmen, natürlich. Also gar keine Frage.
Okay, also ja gut, dann haben wir es ja schon. Ja, also wir wollen eigentlich, oder wir rechnen nicht damit, du willst sie haben. Also mir wäre nur wichtig, dass Philipp Hofmann kein Tor schießt. Also der Rest ist mir fast egal, aber der darf nicht treffen. Also da müsste er rausfliegen. Das tut mir leid. Also wenn der.
Der ist riesig und wir haben in den letzten, ich glaube, der hat nur Kopfballtore gemacht oder so. Nee, eins mit dem Fuß, zwei mit dem Kopf. Wir sind standardstark geworden. Das war in unseren letzten Jahren nur eher ein Manko. Wir haben jetzt ein paar ordentliche Bäume vorne drin. Genauso wie hinten. Also da müsst ihr hinten zustellen. Aber ansonsten, gut, wir haben ja noch Marvin Pourier vorne mit drin, unser Torschützenkönig von der letzten Saison.
Ja.
Jetzt mit Hoffmann noch mehr Qualität dazugekommen. Gut, ich kann nicht dafür garantieren, dass er nicht trifft. Aber ich denke, der hat einen Lauf, der wird euch vielleicht ein oder vielleicht auch zwei einschenken, wer weiß.
Ah, Felipe wird spielen und der macht ihn erstmal kaputt nach ein paar Minuten.
Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, ob sich für ihn so ein bisschen Emotionen, von seiner Seite noch ein paar Emotionen reinkommen als Ex-Braunschweiger. Das wird auf jeden Fall, also vielleicht auch eine gute Hilfe, um mehr Aggression nach vorne zu kriegen. die hat in der ersten Halbzeit gegen Dresden meiner Meinung nach gefehlt. Ich meine, Dresden hat irgendwie 75% Ballbesitz in der ersten Hälfte. Nun gut, das einzige Manko, was wir so haben, ist hinten. Wir haben irgendwie in den letzten beiden Spielen dreimal in der Nachspielzeit ein Tor kassiert in Wiesbaden, dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen Dresden und das gleiche nochmal am Ende.
Ja.
Also da muss bis zum Ende gespielt werden. Ansonsten wird das ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Hoffmann ist stark momentan. Unsere Neuzugänge, die bringen ihre Qualität mit ein. Also ich bin gespannt. Ich werde auch noch, ich gehe am Wochenende zurück. Ich bin momentan im Urlaub und dann bin ich rechtzeitig zum Spiel. Seid ihr auch in Karlsruhe dabei?
Nein.
Leider nicht?
Nee, es ist mit Montagabend und so weiter.
Also letztes Jahr gerne, aber dieses Jahr tatsächlich nicht. Wenn du jetzt tippen müsstest, Boris, wer kommt weiter, der KSC oder 96?
Schwierige Frage. Ich bin mal optimistisch und sage, dass wir es schaffen.
Okay.
Ich vertraue auf unsere Form, aber ich würde Hannover auch nicht unterschätzen wollen. Also sollten wir jetzt rausfliegen, in Anführungsstrichen, würde ich mich jetzt auch nicht drüber überraschen.
Okay.
Aber ich hoffe, dass wir es machen und ich bin auch zuversichtlich.
Okay.
Lennart, bist du auch so zuverlässig? Zuverlässig wissen wir, das bist du. Zuversichtlich?
Nee, ich glaube 2-1 KSC am Ende.
Alles klar. Gut. Vielen Dank. Tobi, bist du auch so gut drauf wie Lennart, oder?
Ja, wir haben jetzt einmal verloren, wir haben jetzt einmal unentschieden gespielt und deswegen verlieren wir jetzt wieder, um dann wenigstens in Wien zu gewinnen. Also ich denke auch, ich will jetzt keinen Ergebnis-Tipp machen, aber ich denke auch, dass der KSC weiterkommt. Und du, Tim?
Dann bin ich mal relativ optimistisch und glaube, wir schlagen Karlsruhe relativ deutlich und ziehen in die zweite Runde im Pokal ein.
Ja, schön.
Klingt nach einem 6-0, oder?
Ja, gut. Also ich nehme auch ein 3-0 mit, so, aber 6-0, also wenn es da liegt, dann nehme ich auch ein 6-0, ne? Keine Frage.
Ja, hoffen, das ist doch mal ein schöner Tipp.
Ach ja. Gut. Karlsruhe gegen 96, Montag 18.30 Uhr. Boris, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, dich mit uns mal so ein bisschen darüber zu unterhalten. Und wir wünschen dir, ja, dir und deinem KSC für die anstehende Saison ganz, ganz viel Erfolg und Kraft. Das wird eine sehr, sehr anstrengende Saison für den KSC und sicherlich für alle Fans. Der Klassenhalt, bin ich mir eigentlich recht sicher, der sollte drin sein dieses Jahr. Und sollte dem nicht so sein, dann hoffen wir mal, dass wir euch nicht folgen. Die dritte
Liga. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute in der Liga, bloß nicht am Montag. ja.
Super. Danke. Vielleicht hören wir uns, wenn wir in der Liga wieder aufeinandertreffen und können dann über das glorreiche Pokalspiel nochmal ein bisschen philosophieren.
Ja, gerne.
So sieht's aus. Gerne. Hab noch weiterhin einen schönen Urlaub, Boris. Und komm heil und gesund wieder zurück in deine Heimat.
Dankeschön.
Gerne. Bis dann, ciao.
Jawohl. Schönen Abend. Ciao.
Das war Boris aus Karlsruhe. Ganz, ganz lieben Gruß und lieben Dank, dass du dabei warst. Jetzt möchten wir uns einem anderen Thema mal zuwenden. Dieter Schatzschneider hat sich entschieden, nicht mehr die Profis beim Fußball zuzugucken. Finden wir das gut oder schlecht?
Also ich grundsätzlich finde ich das jetzt nicht schlimm. Also Schatzschneider, ob er jetzt da ist oder nicht, das tut nicht weh. Ich finde allerdings, das muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Interview finde ich, ja, man könnte sagen, großartig oder furchtbar. Da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Also dieser Schatzschneider tut sich, glaube ich, damit keinen Gefallen, dass er, also was er da so gesagt hat, wir werden ja gleich noch auf die Aussagen eingehen. Ich finde es auch grenzwertig, damit den Sport aufzumachen, aber das hat jetzt die MP so entschieden. Und dass man ihn natürlich danach befragt, wenn er jetzt nicht da war. Und Martin Kind, der ja so ein bisschen den Raum gestellt hat, das liegt daran, dass er mit der Trainerentscheidung nicht ganz einverstanden ist. Dann, da muss man natürlich nachfragen, das ist ganz klar. Aber also die Aussagen von Dieter Schatzschneider sind schon böse.
Lennart, glaubst du, dass sich jetzt groß irgendwas am Verbrauch des Bier- und Currywurst-Vorrats der HDI-Arena was ändern wird?
Ich glaube, im VIP-Bereich gibt es keine Currywurst, sondern gibt es andere Speisen. Grundsätzlich mal, ein Verein wie unserer hat nicht so viele Legenden und hat nicht so viele verdiente Spieler aus der Vergangenheit. Deswegen ist es prinzipiell erstmal schade, wenn man so eine Situation jetzt hat. Das ist schon bei aller berechtigten Kritik auch an den Aussagen von Dieter Schatzschneider irgendwie ein bisschen blöd, wenn man einen Rekordtorjäger der zweiten Liga irgendwie hat, der eine hohe Verbindung zum eigenen Verein hat und dann jetzt eben sich da so mit dem eigenen Verein über Kreuz legt. Grundsätzlich aber ist es eben so, dass diese Vorgeschichte, ja offensichtlich muss da etwas so tief sitzen zwischen der Person Mirko Slomka und der Person Dieter Schatzschneider, dass er eben für sich so diese Konsequenzen gezogen hat und das eben nicht richtig mit vertragen kann, wenn er da auf der Tribüne eben unten Mirko Slomka auf der Trainerbank sitzen sieht. Und da ist er dann offensichtlich sehr konsequent gewesen jetzt.
Hat das ja auch, begründet hat das der MP gegenüber nicht. Er hat dann gesagt, ob es stimmt. Er wurde gefragt, ob es stimmt, dass es an der Personalie Mirko Slomka liegt. Dann hat er gesagt, das möchte er nicht beantworten. Da sagt er nichts zu. Dann wurde auf das Elf-Freunde-Interview, was er in der Saisonvorbereitung gegeben hat, hingewiesen. Da hat er dann nochmal begründet, warum er nicht der Meinung ist, dass Mirko Slomka erfolgreich sein kann, weil wir nicht die aggressiven Spieler im Zentrum haben, weil wir keine schnellen Angreifer auf den Außen haben. Ja gut, das stimmt ja nur so halb, möchte ich mal sagen. Und er sieht halt die Spieler nicht, die das Kontersystem von Mirko Slomka spielen sollen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir ein Kontersystem spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut.
Da fängt es ja schon an.
Das sind schon Aussagen, wo ich sagen muss, da ist, boah, ey, Dieter, sei doch lieber
ruhig. Ganz ehrlich, Mensch, ja, echt, wirklich. Dann sag lieber gar nichts. Also ich meine, du tust dir damit auch keinen Gefallen. Ich verstehe es auch wirklich gar nicht, dass er auch immer noch so offensichtlich noch so beleidigt ist, dass die Mitgliederversammlung im März so gelaufen ist und dass
ja, aber das,
er dann auch
das,
so
lassen diesen Spannungsbogen noch aufbauen. Also
ja, stimmt.
Er wurde gefragt, ob er mit 96 grundsätzlich gebrochen hätte. Da sagte er, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und jetzt kommt die Begründung: Martin Kind liebe ich über alles. Das finde ich großartig. Ja, dass er das nicht mit 96 gebrochen hat, weil er Martin Kind über alles liebt. Ja. Nun.
Ja, schön. Das ist eine echte Männerfreundschaft. Ja. Dann sollten
wir doch froh sein. Ich muss auch sagen, also hätte er die Frage vielleicht doch anders beantworten sollen, weil also offensichtlich hat er mit 96 schon gebrochen, aber mit
Martin Kind irgendwie nicht. Genau. Er würde auch mit ihm weiterhin zu Auswärtsspielen fahren, aber halt nicht ins Stadion gehen.
Da stelle ich mir auch richtig geil vor, wie er da vor dem Stadion steht in dem verregneten Wiesbaden vor irgendwelchen Würstchenbuden und es ist
großartig. Ich kann ja mit unseren Stadionverbotlern zusammen in der Kneipe gucken. Das ist ja quasi dann geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja, das wäre natürlich auch schön. Und dann, er ging dann noch einen Schritt weiter. Er wurde nachgefragt, ob er mit Martin Kind jetzt ein Problem hat oder nicht. Sagt er nein. Martin Kind ist nach seiner Frau eigentlich die große Liebe seines Lebens. Also das ist natürlich eine Aussage, die möchte ich eigentlich ausdrucken, mir an die Wand hängen.
Ja, Martin Kind ist
Liebe meines Lebens. Das ist Schatzschneider bestimmt genauso.
Ja, da bin ich ganz sicher. Also, boah, das ist tatsächlich schlecht, aber es wird noch besser. Er wurde gefragt, ob er die nächsten Spiele sieht. Nein, er hätte genug zu tun, denn er arbeitet ja als Scout und sie haben jetzt so einen schönen, ach, das passt so schön, sie haben so einen schönen Mittelstürmer aus Celle sich jetzt geholt und damit können dann die Trainer arbeiten, macht er dann weiter, dass er da als Scout ist und dass es sein Job ist und dass er da wirklich auch genug zu holen wäre, auch hier in der Region und dass dann Christoph Zabrowski und wie sie alle heißen, in den letzten Jahren da richtig was rausgeholt haben. Also spricht auch für ihn, dass er die Leute alle bei Namen kennt. Ja. Aber das finde ich toll und er hat so den Wert einmal taxiert aus dem, was so rausgeholt wurde in den letzten Jahren, das sind dann so 30 bis 40 Millionen. Ja. Mhm.
30 Weiß bis 40 nicht. Millionen.
Interessant. Sehen wir nicht auch?
Aber mit Zahlen ist das ja generell nicht so, ne? Also,
aber sehen wir da 30 bis 40 Millionen jetzt mehr ernsthaft?
Ja. Marktwert oder Verkaufserlöse ist ja die Frage. Ja,
gut, Verkaufserlöse also kann er nicht sehen, weil da gab es jetzt nicht so viele.
Wollte ich gerade sagen, ja, Verkaufserlöse, glaube ich, das ist eine schnelle Rechnung. Marktwerte, boah, man kann jetzt ja auch nicht belegen, welcher Scout da jetzt welchen Spieler wann, wie, wo geholt hat.
Alle Chateau natürlich.
Ja, das ist irgendwie schwierig. Zu tun. Ich würde ihm schon bescheinigen, dass er vielleicht in der Region auch ein ganz gutes Netzwerk hat, weil ich meine, das ist eben, also der macht das erstens schon lange und zweitens glaube ich, dass er da eben auch mit seiner Vorgeschichte und der langen Zeit, die er schon in Hannover lebt, als Hannoveraner und so weiter, ist er sicherlich jemand, der da viele Kontakte hat und sicher auch den einen oder anderen Hinweis kriegt, aber da reden wir eben immer auch über regionale Ebene, also für einen professionell geführten Club wie Hannover 96 und professionell in Anführungsstrichen teilweise, muss man ja den Anspruch haben, dass die interessanten Spieler in der Region, die können ja gar keine andere erste Adresse haben als Hannover 96. Das darf aber nicht von dem Netzwerk von Dieter Schatzschneider abhängen, sondern wenn in Celle jemand rumläuft mit dem Dumbuya, der hochtalentiert ist und der viele Tore schießt, dann muss der ja zwangsläufig aufs Radar kommen. Das wäre ja fatal, wenn so jemand dann nach Bremen oder zum HSV wechselt oder so.
Ja. Da muss ich man sagen, ja man tut jetzt halt so, man tut jetzt so, als wenn man da wirklich großartige Arbeit leistet. Damit ist es einfach die Normalität seines Jobs. Also,
ja, und auch die Normalität eines großen Vereins und des einzigen in der Region. Also ich meine, wenn ein großes Talent aus Celle nicht zum FC 96 wechselt, dann läuft irgendwas schief, muss man ganz einfach sagen.
Also von daher, man sagen muss, aber das haben sie jahrelang nicht gemacht. Also auch gerade, wenn ich an die Havelser denke, an die Eggestein-Brüder zum Beispiel, die sind uns halt jahrelang durch die Lappen gegangen, aber das schreibe ich jetzt nicht Dieter Schatzschneider zu, dass solche Spieler dann jetzt unter Umständen zu uns wechseln, sondern wir haben jetzt einfach bessere Bedingungen durch das neue NLZ und haben wir einfach wirklich professionelle Bedingungen da geschaffen im Jugendbereich, haben auch, wie ich finde, ganz ordentliche Trainer dort, haben mit Michael Tarnert haben wir einen guten Leiter des NLZ. Also ich denke, dass es viel dazu beiträgt und Dieter Schatzschneider da eher wenig zu beiträgt. Aber ich kann es nicht belegen. Also
ich war mal vor einem guten Jahr, habe ich mal auf Anfrage mir bei Michael Tarnert so einen kleinen Besichtigungstermin organisiert. Und auch so die Kontakte zu 96 waren auch ein bisschen intensiver und so. Und dann bin ich tatsächlich mal von ihm eingeladen worden, habe es mal angeguckt und dann saß ich dann oben in seinem Büro. Es ist wirklich also total schick und es ist alles total toll. Die Trainingsanlagen sind super und so weiter. Und dann habe ich dann so gefragt, dann, als er mich dann so durch diese Hallen führt und sagte, ja, hier ist unsere Scouting-Abteilung. Und dann frage ich dann so, ja, aber wo ist denn Dieter Schatzschneider? Und dann sagte er so, ja, Dieter Schatzschneider, der ist auch hier, ja. Und so wie er das betont hat, möchte ich glauben, dass er erst seit kurzem wirklich viel zu tun hat.
Ja, das ist doch schön. Aber gönnen wir es ihm doch von Herzen. Er hat jetzt ja auch sich nicht mehr um den Verein zu kümmern, denn er ist ja ausgetreten. Und
wie weitere 1500.
Ja, und und er hat es dann wirklich in sehr schöne Antwort auf diese Aussage, dass er halt ausgetreten ist, gegeben. Denn dass er sich jetzt liest, dass jetzt ganz viele Schulden vorhanden sind und wer die jetzt ausgleichen muss, ja, wer denn natürlich Kind und Rossmann und wie die Geldgeber alle heißen. Jetzt könnte man natürlich den Gegner, okay, aber wo kommen denn diese Schulden alle her? Also zu Rossmann würde ich natürlich rausnehmen, aber Martin Kind war jetzt ja durchaus verantwortlich im e.V. und wenn es im e.V. jetzt nach 4 Monaten nach der Jahreshauptversammlung nicht gut geht, dann kann das dann eher nicht der neue Vorstand gewesen sein. Und er sagt aber, es war ein völlig berechtigter Austritt und wie du gerade sagst, Tim, es sind ja fast 1500 weg und
in Scharen sind alle davongelaufen worden, von erschreckenden, diesen Zuständen, diesen und dann Ultras im Vorstand.
Einen lieben Gruß an die neue Führung, den er dann nochmal rauslässt. Große Klappe, was sie alles machen können und was ist daraus geworden? Ja, also eine kleine Abrechnung mit dem neuen Vorstand, neuen Aufsichtsrat, ohne das tatsächlich mit Fakten zu belegen, weil es ja keine Fakten auch für gibt. Aber also ich muss sagen, ich fand das ein ganz, ganz, ganz armseliges Interview. Oder die Aussagen ganz armselig.
Er hat sich damit echt keinen Gefallen getan. Also wirklich null.
Na gut, die Stammtisch, also in der Bild, jetzt nichts gegen deinen Arbeitgeber, Lennart, aber in der Bild käme sowas gut an. Ja, das sind
Bei
ja
den
das.
Lesern oder bei den Reportern, ich
Bei
meine,
den
was heißt
Lesern, bei
kommt
den
gut an?
Lesern, bei
Also
den Lesern.
letztlich gibt es die Notwendigkeit, du hast es ja selber auch gesagt, die Notwendigkeit, da mal nachzufragen nach dem, was im Raum stand, ist ja völlig richtig. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob man mit den Antworten ein bestimmtes Klientel bedient. Man stellt die richtigen Fragen, das haben die Kollegen gemacht, das ist erstmal okay. Und das, was er sagt, wird jetzt erstmal so abgebildet. Ja, das liegt bei ihm, was er da eben erzählen will. Die Aussage zum Schuldenstand des Gesamtvereins ist halt seine Sichtweise. Das ist inhaltlich nicht korrekt. Das ist, denke ich, relativ leicht nachprüfbar, dass der neue Vorstand da relativ wenig für kann, was momentan die Lage des EVs angeht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass bestimmte Aussagen von ihm einem bestimmten Klientel dienlich sind oder gut ankommen würden, sondern es ist halt die Situation jetzt so und Schatzschneider hat sich erstmals dazu geäußert. Aber ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt auch drüber sprechen, zeigt ja, dass es auch für uns eine gewisse Relevanz besitzt und von daher glaube ich jetzt nicht, dass seine Aussagen da nur für ein bestimmtes Klientel dienlich sind, sondern einfach die Figur hat sich da jetzt einfach nochmal positioniert, nachdem es in den letzten Wochen ja mit dem Rücktritt vom NP-Talk und so weiter irgendwie ein bisschen merkwürdig aussah.
Aber dann finde ich auch, dann sollte der Schatzschneider jetzt auch zu Themen von 96 oder um 96 nicht mehr befragt werden, sondern kann höchstens nochmal seine Liebe zu Martin Kind genauer ausführen und definieren. Aber nach diesen Aussagen möchte ich eigentlich von dieser Schatzschneider nichts mehr über Hannover 96 lesen.
Das steht jetzt auch, glaube ich, nicht
Naja.
anders. Das ist ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wozu er sonst noch was sagen soll. Also dass er zumindest da jetzt regelmäßig befragt wird zum aktuellen sportlichen Geschehen, schließt sich ja auch, weil dazu will er ja offensichtlich nichts sagen. Und hat bei 11 Freunde gesprochen, die nehmen ihn offensichtlich sehr bereitwillig als Zitatgeber. Ne? Also da bei 11 Freunde hat man ja mehrfach auf ihn zurückgegriffen so und scheint da ja irgendwie immer gerne mit ihm zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich auch, dass da erstmal zumindest Ruhe sein dürfte. Also ich sehe jetzt nicht, wo jetzt offene Fragen wären, die man noch an Dieter Schaffschneider richten könnte nach diesem Interview.
Oh, ich habe grundsätzlich sehr viele offene Fragen, die ich an Dieter Schatzschneider adressieren möchte. Vielleicht frage ich ihn mal, wenn ich ihn treffe, ob er mal Lust hat auf eine Runde vorwärts nach weit. Tobi, was hältst du
Ah,
davon?
nee, also da
Du und
muss.
Chateau in
Nee,
einer Runde.
nein, also das können wir nicht machen, das tut mir leid. Dazu brauche ich einen besseren Anwalt. Nein, also das geht nicht. Also das Chateau und ich in einer. Also wobei, witzig wäre es natürlich, aber das erstens wird er es nicht machen und zweitens freue ich mich dann auch, wenn er es nicht macht.
Aber ich würde mich wirklich mal gerne, ich würde gerne mal wissen, was Dieter Schatzschneider so als All-96-Ikone und Legende so zu erzählen hat über seine Karriere.
Ja, gerne. Triff dich doch einfach mit ihm und viel
Ja, gut,
Spaß.
alles klar. Mit dir kann man auch keinen Boomtopf gewinnen, Tobi.
Also zumindest nicht, was Chateau angeht. Das muss ich dir ganz
Ja.
ehrlich sagen. Das Martin Kind hätte ich gerne mal hier in der Sendung, aber Dieter Schatzschneider nicht.
Das kriege ich hin, wie du weißt.
Dann freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja,
Ja, das wird
Feuerfeuer,
auf jeden
genau.
Fall spannend. Also ich würde beide nicht kategorisch als Gesprächspartner ausschließen. Ich glaube auch, dass Dieter Schatzschneider, ich meine, wenn die Tatsache, dass er jetzt im Interview sich zur Thematik, ob es am Trainer liegt, ausgeschwiegen hat, ist ja schon nochmal ein Anreiz zu sagen, eigentlich wäre es aber schon nochmal interessant, seine Sichtweise zu hören. Also ich hatte das jetzt im Zuge dieses Konflikts nochmal nachgeguckt, was er eigentlich 2013 gesagt hat über Mirko Slomka, was dann dazu führte, dass man ihn von dieser Europapokalreise nach Moskau ausgeschlossen hat und so. Also das hat ja schon wirklich alles einen gewissen Charme, von daher jetzt rein journalistisch betrachtet, hochinteressanter Gesprächspartner, einfach weil es ja offensichtlich da tiefe Gräben gibt, die irgendwie im Verhältnis der beiden, also jetzt Slomka und Schatzschneider, zu bestehen scheinen. Das ist schon interessant, das aufzuarbeiten. Aber klar, die Möglichkeit, mit Martin Kind hier einen Podcast zu führen, also da Feuer frei, Männer, das wäre große Klasse, wenn es da eine
Ja.
Möglichkeit gibt. Super, fände ich total interessant.
Ist notiert.
Das ist, das ist,
Habe ich
das
mir aufgeschrieben.
finde ich, das finde ich
Die Folge
äußerst
würde
gut.
heißen Tiefe Gräben und leere Taschen.
Oh,
Ja.
auch schön. Nein, aber ich
Ja,
finde dann,
tiefe
glaube ich,
Gräben.
haben wir auch alles über Dieter Schatzschneider jetzt gesagt und
Ja.
bedarf keiner weiteren Ergänzung.
Nein. Nein. Absolut. Ja, ich glaube, wir können, oder was heißt, wir können, ja, wir müssten leider. Wir müssen zum Ende kommen,
Ja, wir
Melitz.
haben den letzten Mal ein bisschen überzogen, ne? Da wollen wir dieses Mal ein bisschen besser, die Hörer früher ins Bett schicken.
Noch bedanken möchten wir uns, wobei wir ist nicht ganz richtig. Tobi eigentlich vielmehr, weil ich bin nämlich deutlich zu spät zum Stadion gekommen. Ja, bei all denen, die dich am Zwinger getroffen haben. Hast du mir
eben noch erzählt. Das stimmt, es war ganz, ganz toll. Ganz viele kamen dann zum Zwinger, haben auch dieses schöne Shirt am Stand der Rote Kurve gekauft. Sind nicht alle weg, also beim nächsten Heimspiel habt ihr immer noch die Gelegenheit, diese grandiosen Shirts zu kaufen. Es war wirklich eine Freude, euch alle da zu treffen, ein paar Worte mit euch zu wechseln. Das war wirklich schön. Das wiederholen wir natürlich gerne.
Ja.
Nächstes Mal sind wir aber auch dabei.
Dann kommt beim nächsten Mal sind die Konstellationen, die Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Dann machen wir das gemeinsam, genau.
Du vom Spiel kein Alkohol, so.
Ja, jetzt haben wir es endlich gesagt, ja. Es war sehr ergiebig. Es war ein sehr ergiebiger Samstag, liebe Hörer.
Schön.
Wem das nicht aufgefallen sollte, hier noch mein Podcast. Es war sehr ergiebig. Lennart, apropos ergiebig. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Uns auch. Sehe ich auch so. Ich gehe davon aus, du bist treuer Hörer.
Ja, absolut. Also ich versuche es immer im Rahmen der Möglichkeiten tatsächlich. Oft ist es so, dass ich den abends zum Einschlafen anmache und dann könnte ich zu den ersten 20 Minuten was sagen, aber nicht mehr zu allem. Das ist tatsächlich so immer das Problem bei Podcasts bei mir, dass ich die immer irgendwie abends höre. Aber ja, klar, also wird weitergehen, definitiv. Und dann haben wir ja jetzt auch interessante Paarungen, die in den nächsten Wochen anstehen, wo es genug zu besprechen geben wird.
Ja, gerade wenn
du vom HSV aber. Und das möchte ich noch dazu sagen, die Möglichkeit, das natürlich auch morgens zu hören. Und zwar, wenn du deinen Kaffee trinkst. Kaffee trinkst du natürlich selten aus Gläsern, sondern aus einer Tasse, aus einer Kaffeetasse. Und wie es der Zufall so will, Lennart, gibt es eine Vorwärts nach weit Podcast-Tasse.
Das ist ja wie unglaublich.
Finden wir denn das?
Echt, ja, das ist schon Weltklasse. Da muss ich nur noch ein bisschen
durchziehen bekommen kann. Zu einem unschlagbaren Preis.
Ich bin Ansgar noch seine Schuld, ich fällt mir dabei gerade ein. Ich schäme mich nicht sehr.
Ja, genau, das haben wir vergessen. Stimmt. Liebe Grüße an Ansgar. Lennart, also
auch an der Stelle, guter Mann.
Ne? Ja. Du musst es jetzt halt eigentlich nur noch vergolden. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und der Torwart ist gerade pinkeln. Möchtest du eine Tasse haben?
ich möchte unbedingt eine Tasse haben. Ich kann an nichts anderes mehr denken jetzt.
So. Tobi, hast du das gehört? Er kann an nichts anderes mehr denken.
Ich verstehe.
Und er möchte sie unbedingt. Liebe Hörer, wenn euch das auch so geht, dass ihr unbedingt eine Tasse haben möchtet, dann meldet euch bei uns.
Hör auf, wir sind haben über doch gar Facebook. Keine Tassen mehr. Was machst du da?
Ich habe gerade gesagt, wir kriegen das alles hin, liebe Hörer. Macht euch keine Gedanken. Und dann meldet euch bei uns. Dann treffen wir uns und dann gibt es eine Tasse und einen Handschlag.
Treffen.
Und vielleicht auch, ja.
Aber dann
wir haben gesagt,
diesmal zum Kaffee. Diesmal wirklich dem Getränk.
Zweck der Tasse dienlich quasi.
Genau, dem Gefäß angemessen.
Kein Bierglas.
Dem Gefäß angemessen.
Ja. Ich bin auch sehr froh, dass wir kein Bierglas als Merchandising haben. Da bin ich sehr froh drüber. Das ist seit Samstag nicht mehr vorstellbar.
Nein. Ja. So, aber jetzt machen wir einen Deckel hier drauf. Also, du hast ja schon mal Lennart bedankt. Ich fand, das war eine runde Geschichte, auch mit dem Boris. Tim, natürlich dir vielen Dank, dass du das heute so ein bisschen übernommen hast. Ich habe, wie ihr vielleicht auch hört, am Samstag ein bisschen viel geschrien im Blog. Und meine Stimme ist noch nicht ganz wieder da. Das hätte sonst nicht gut ausgegangen heute. Deswegen, Tim, lieben Dank, dass du das so fantastisch gemacht hast heute.
Absolut. Und fantastisch. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Leistung nur so semi-zufrieden. Darum werden wir es beim nächsten Mal so anders machen, Tobi. Wir machen es so kuschelig, so wie sonst auch. So.
Machen wir gerne. Und werden natürlich auch dann vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, nach dem Spiel gegen Karlsruhe, werden wir uns natürlich alle wieder hören. Lennart, ich danke dir nochmal, wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, den du jetzt ja antreten darfst.
Ja. Absolut, absolut. Ich bin aber gegen Fürth dann auch wieder da. Also Fürth werde ich im Stadion sein. Wenn wir mal sehen, freue ich mich. Vielleicht schaffen wir es da anders als
jetzt. Aber.
Das wäre doch ein schönes Ziel.
Dann kannst du auch zum Zwinger kommen und dir gleich so ein tolles Shirt auch noch holen.
Könnte ich auch noch machen, tatsächlich, ja,
absolut. Du, also, läuft.
Shirt und Tasse, aber eine Tasse ist im Stadion, darf ich nicht, ne? Also die kriege ich mit rein oder was auch immer, weil das ist ja potenzielles Hochgeschoss. Müssen wir danach machen.
Danach,
ja. Ja. Sehr gut. Wir finden eine Lösung.
Wir verstecken die im Gebüsch.
Ja, unbedingt.
So, liebe Hörer, dann wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Die, die nach Karlsruhe fahren, kommt gut hin, kommt heil wieder zurück und bringt die zweite Runde mit. Und wenn es nicht die zweite Runde wird, ja, habt irgendwie eine tolle Rückfahrt.
Ja, Respekt an alle, die fahren am Montagabend, weite Strecke. Also Hut ab an alle, die das auf sich nehmen. Sehr, sehr
anstrengend. Das stimmt.
Das ist wirklich gut.
Ich bin auch, ich zolle euch allen Respekt. Ja, das
Vorwärts macht nach weit.
So ist das Motto, genau. Und wir sehen uns alle spätestens zum Heimspiel gegen Fürth und wir hören uns alle spätestens nächste Woche zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Tim, dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön, dir auch.
Lennart, danke dir auch.
Dankeschön.
Lenny, wie gesagt.
Dankeschön, auch. Euch auch, ja.
Und dann macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.